Ja, alle Jahre wieder. Verzeihung. Erster Advent. Es ist schon eine schöne Sache, sich einmal im Jahr daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gekommen ist, auf diese Erde gekommen ist. Das muss vorbereitet werden. Das muss durch Propheten angekündigt werden. Das ist durch Propheten angekündigt. Zacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt. Und wenn es dann geschieht, sind die Leute, die es vorbereiten sollen, selber vorbereitet. Das ist ja schon so eine Frage. Zacharias und seine Frau sind heute in dem Predigtext drin. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, was denen eigentlich geschehen ist, ist das schon eine besondere Sache, über die man nachdenken muss. Wie weit kann Gott mich gebrauchen zur Vorbereitung seines Reiches, zum Wirken in seinem Reich? Advent, Ankunft, ist die Zeit der Erwartung. Wir warten auf das Kommen unseres Herrn, warten auf das Kommen unseres Königs. Weihnachten ist die Zeit der Erwartung, nicht nur für Kinder, sondern uns, für uns als Erwachsene genauso. Wie wird Gott handeln? Was tut er? Auch das neue Jahr, was dann kommt. Warten und erwarten, Zacharias und Elisabeth, sie sind alt mittlerweile, sind in die Jahre gekommen. Er ist Priester, hat seinen Dienst zu tun in Jerusalem, dort an dem Tempel. Regelmäßig, wenn er dran ist mit seiner Sippe, das wurde ausgelost, musste er für eine Zeit lang, 7 Tage, 14 Tage dort im Tempel sein, seinen Dienst tun. Seine Frau Elisabeth kommt aus der Familie Aarons, eine ganz alte israelische Familie, Bruder Moses. Sie kommt aus einer Familie, ein altes Priestergeschlecht, zwei gerechte, so wird es beschrieben, zwei wirklich fromme ältere Menschen. Aber sie haben einen Makel, sie haben keine Kinder. Gesegnet ist, wer Kinder hat. Wer fromm ist, wer seinen Dienst im Tempel des Herrn zu tun hat und nicht gesegnet ist, keine Kinder hat, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn der Segen Gottes so festgelegt ist auf das, was man so hat. Und so leben Elisabeth und Zacharias ihr ganzes Leben lang in dieser Hoffnung. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass diese Hoffnung dann über die Jahre, Jahrzehnte immer dünner wird. Wann handelt Gott endlich? Das kann man vielleicht 1, 2, 3 Jahre, vielleicht 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre aufrechterhalten. Wann wirst du endlich an mir handeln, an mir, an meiner Frau handeln? Und wenn man es dann 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre hat, was erwartet man dann noch von Gott? Man tut halt seinen Dienst im Namen des Herrn. Man ist im Tempel zu finden, hat seine Liturgie vorzubereiten. Was erwartet man dann von Gott? Warum zürnt uns Gott so? Warum straft er uns? Und dass nicht nur die Umwelt das so empfunden hat, sondern auch Elisabeth selber, das steht im Lukas 1, Vers 6 und 7, die Scham. Wenn man mit einer Frage vor Gott alt wird, bestimmte Dinge sich einschleifen und verhärten, die Enttäuschung verhärtet, sich einschleift in die eigene Seele, na, was wird Gott schon tun, er hat ja noch nie getan. Ich mache zwar hier meinen Job, aber was kann man schon von Gott erwarten? Wenn dieser Schritt weitergeht, wenn dieser Weg weitergeht, wenn Enttäuschung sich festfrisst in der eigenen Seele, wenn man alt wird mit dieser Frage vor Gott, o Herr, hast du schon jemals an mir getan, an mir gehandelt, wo ich doch aus einer so frommen Familie komme, aus so einem frommen Hintergrund, was haben wir getan, was haben wir falsch gemacht? Und dann sind diese Fragen da an sich selber, vielleicht an den Ehepartner, den man geheiratet hat. Vielleicht kommt Elisabeth ja doch nicht aus der Familie, aus der gesegneten Familie von Aaron. Vielleicht ist da ja irgendwas, vielleicht ist bei mir aber irgendwas. Wenn sich das über Jahre hin festfrisst, welche Erwartungen hat man dann? Und dann füllt man regelmäßig seinen Platz im Reich Gottes aus, teilt das Abendmahl aus, macht Gemeindeleitung, ist im Chor, was auch immer. Das kann schon mal so gehen in diese Richtung. Und so ist ja die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Gott schweigt. Gott schweigt regelmäßig, so regelmäßig Zacharias am Tempel aufzutauchen hat, so regelmäßig schweigt er. O Herr, wo ist meine Schuld? Warum zürnst du uns so? Wer kann das aushalten? Und wenn Gott dann einen Engel schickt, wie reagiert man dann drauf? Wenn man dann alt geworden ist, vielleicht 70 Jahre, vielleicht 80 Jahre, und dann kommt ein Engel und sagt, deine Frau wird schwanger. Hast deine Flügel nicht lang genug geölt, bist zu spät, Mann. Guck dir uns an, wir sind alt. Mit 80 Jahren keine Kinder mehr, das müsstest du doch wissen als Engel, was da so geht. Wie reagiert man dann, wenn Gott dann handelt, in einer Situation, wo man selber den Glauben abgeschlossen hat und gesagt hat, oh, Gott handelt ja doch nicht, redet ja doch nicht, habe ich noch nie erlebt, wer weiß, vielleicht in meiner Familie auch noch nie. Man hinterfragt ja letztlich dann irgendwo alles. Es wird dann zu hinterfragen. Und dann kommt ein Engel, er kommt zu spät, na klar. Was sollst du denn jetzt noch hier? Hast dich verlaufen oder was? Wie geht man mit Gott um? Was entsteht, wenn Enttäuschung in meinem Herzen sich festfrisst? So ein wenig haben wir das ja gestern Nachmittag auch erlebt, nicht? Wenn die Enttäuschung plötzlich... Zacharias sagt das dem Engel und sagt, wie soll das denn passieren? Wie stellst du dir das denn vor? Und der Engel sagt, du wirst stumm werden. Ja, wahrscheinlich ist das eine weise Art und Weise, dann mit uns als Menschen umzugehen. Wenn Enttäuschung sich permanent in meinem Hirn und in meinem Mund Raum bricht, was kommt da alles raus, wenn Enttäuschung zu Worten wird? Dann ist es wahrscheinlich wirklich eine sinnvolle Sache, mal schweigen zu müssen. Nicht sofort die ganze Enttäuschung rausplatzen zu lassen. Es ist mir gestern auch so gegangen. Ich bin froh, dass Gott meinen Mund verschlossen hat. Enttäuschung nicht sofort rauszulassen. Aber 9 Monate, das ist schon eine lange Zeit. Zacharias muss 9 Monate schweigen, solange seine Frau schwanger ist, ist nichts mit reden. Und das als Priester. Du musst im Tempel was sagen, irgendein Psalm lesen oder was auch immer. Du musst den Leuten was sagen. Komm du her und du geh oder irgend sowas. Und er kann nicht mehr reden. Das ist schon eine besondere Sache. Vielleicht ist diese Enttäuschung so tief in seinem Leben, in seiner Seele eingebrannt. O Herr, woran soll ich das erkennen? Du wirst ab sofort stumm sein. Ja, vielleicht ist das eine weise Entscheidung, eine weise Art und Weise, damit vorzugehen, damit umzugehen. Enttäuschte Leute, sie stumm zu machen, verhärtete, abfällige Bemerkungen, Schuldzuweisung an sich und andere, an Gott oder was weiß ich was, das ist schon gut, wenn man da nicht immer alles rauslassen kann oder rauslässt. Du wirst stumm werden. Der Predigttext heute beginnt mit dieser Situation, in dem Moment, wo das Kind geboren wird, beziehungsweise beginnt damit, wo es dann zur Beschneidung gebracht wird und dort soll ihm ein Name gegeben werden. Und Elisabeth sagt, der soll Johannes heißen, aber so heißt doch keiner aus der Verwandtschaft. Was soll das denn? Und jetzt ist an Zacharias, das Kind soll eigentlich den Namen des Zacharias, des Vaters bekommen, so ist das üblich, so macht man das. Und jetzt steht er in dem, wie entscheidet er sich? Der Engel hatte gesagt, dieser Junge soll Johannes heißen. Es soll was Neues anfangen. Zacharias lässt sich ein Täfelchen holen und schreibt da drauf, sein Name heißt Johannes. In dem Moment fängt er an zu reden. In dem Moment ist er wieder frei zu reden. In dem Moment, wo er gehorsam wird, wo er das Wort des Herrn gelernt hat, anzunehmen, zu akzeptieren, das Handeln Gottes anzunehmen und zu akzeptieren. In dem Moment wird er selber wieder frei. Was für ein Symbol Was für ein Zeichen steckt da drin? In dem Moment, wo ich dem Handeln Gottes mein Okay gebe und sage, ja, okay, dann heißt er halt Johannes, ich kann ja sowieso nicht mehr reden. In dem Moment wird er selber frei und dann beginnt das, was heute Predigttext ist und ich möchte es mit euch lesen. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unseren Feinden erretten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig, zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat, den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagt er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und können ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Und dann geht's weiter. Johannes wuchs heran und wurde zu einem verständigen und klugen Mann. Es ist interessant, wie das Gebet des Zacharias dann auffährt. Ganz weg von den persönlichen Wünschen, die man hat. Oft beten wir ja um die Dinge, die uns wichtig sind, unsere persönlichen Wünsche, das, was in unserem Leben wichtig wäre. Und Gott muss das erfüllen. Und wenn er das nicht erfüllt, sind wir ärgerlich und enttäuscht. Das Gebet macht deutlich, dass ihm klar geworden ist, es geht mit diesem Kind, das, was Gott uns da schenkt, uns als Ehepaar, um weit, weit mehr als das, was wir nur wollen, nämlich einen Sohn für unsere Familie. Einen Erben, einen Nachkommen. Er wird unser ganzes Volk retten. Plötzlich ist ein Horizont da, der viel größer ist als das persönliche Wünschen. Weihnachten, da kriege ich persönlich Geschenke. Gott ist doch dazu da, meine persönlichen Geschenke zu erfüllen. Wozu ist Gott eigentlich da? Dass er an dir handelt, mit dir handelt oder dass er deine Wünsche erfüllt. Diese Frage ist ja dann doch zu stellen. Wozu ist Weihnachten da? Dass Gott Geschenke erfüllt? Und das kommt doch in diesem Gebet sehr, sehr schön zum Ausdruck, damit wir dir ohne Furcht dienen können. Das ist ein Horizont. Nicht, damit ich alles kriege, was ich brauche und ich brauche noch einen Sohn, was weiß ich was, ich habe ja noch ein zweites Haus oder so irgendwie. Sondern damit wir dir ohne Furcht, endlich ohne Furcht, ob es jetzt die Griechen sind, die Babylonier, ob es die Römer sind, die Assyrer, wer auch immer sich über Israel hergemacht hat, damit wir endlich ohne Furcht dir dienen können. Das ist ein Horizont. Gott ist dazu da, dass wir ihm dienen, ihn loben. Also die Frage nach dem Glauben ist schon auch gestellt an dieser Stelle. Wozu ist Gott da? Dass er mir meine Wünsche erfüllt. Weihnachten, deswegen feiern wir doch Weihnachten, oder? Gott als Weihnachtsmann, der alle Geschenke bringt, die ich brauche. Damit wir ihm ohne Furcht dienen können, damit wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben können, ist das auch dein Horizont? Dass du vor Gott leben kannst in seinem Angesicht, vor seiner Herrlichkeit. Dass das dein Platz ist. Heilsgeschichte. Plötzlich ist die Heilsgeschichte das Thema in seinem Gebet. Vielleicht geht es auch wirklich nur so. mich selber zu lösen von den Wünschen, die ich habe und Gott präsentiere. Ich hätte gerne Weihnachtsliste und dann zum Weihnachtsmann schicken. Engelskirchen ist ja schon wieder Hochkonjunktur, da werden alle Christkindbriefe hingeschickt und die armen Leute in Engelskirchen müssen das beantworten. Es gibt, glaube ich, so Formulierungen, die man dann einfügen kann. Zigtausende von Briefen kommen da an. Weihnachtsmann ist dazu da, dass er Weihnachten mir alles gibt, was ich brauche. Das hier ist ein ganz anderer Horizont. Und das schaffen wir wahrscheinlich nur, indem uns Gott da herauslöst. Ich habe mit dir und mit deinem Leben etwas anderes vor, als dass ich deine Wünsche erfülle. Lebe zur Verherrlichung meiner Herrlichkeit. Und wenn man sich die weitere Geschichte, gerade auch die Weihnachtsgeschichte anschaut, Elisabeth und Zacharias sind zur Bereitung, zur Vorbereitung Marias da. So wie Johannes zur Vorbereitung des Kommens Jesu da ist. Er wird ja vor ihm als Verkündiger vorangeschickt. Zacharias und Elisabeth verstehen, was es heißt, von den Leuten komisch angeguckt zu werden. 5 Monate versteckt sich Elisabeth als alte Frau, weil sie sich schämt, jetzt ein Neugeborenes als 80- oder 70-Jährige auf dem Arm zu haben. Stell dir das vor. Stell dir vor, du wärst 75, 80 und hättest plötzlich ein Neugeborenes und würdest damit auch hier in die Gemeinde kommen. Was für ein Bild. Dass Elisabeth sich da versteckt und sagt, ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. So ein Ehepaar ist in der Lage, eine Maria aufzunehmen, die als 11-, 12-Jährige kurz davor ist, verheiratet zu werden. Junge Frau, Alma steht ja da im Hebräischen, im Alten Testament, in der Prophetie des Jesaja. Mädchen wurden mit 11-, 12 Jahren verheiratet. Einem 12-jährigen Mädchen ein Neugeborenes als Jungfrau in die Hand zu drücken, das ist doch eine bizarre Geschichte. Wer kann sowas glauben? Sowas kann nur eine Elisabeth erst einmal glauben und sie annehmen, so wie sie ist. Komm zu uns erstmal. Es werden Menschen vorbereitet für das, was Gott vorhat zu tun. Kann Gott mit dir auch so umgehen? Bist du schon losgelöst von deinen Wünschen, die du gerne von Gott erfüllt haben möchtest, dorthin gekommen, dass Gott dich gebrauchen kann? Zur Vorbereitung, zur Durchführung, zur Führung deines Reiches, seines Reiches? Ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied, der an dieser Stelle geschieht. Bist du noch bei der Erfüllung deiner Wünsche oder kann Gott dich gebrauchen? Natürlich erfüllt uns Gott auch unsere Wünsche, natürlich. Das Lob mit einem größeren Horizont im Gebet, als dass ich meine Gebetsanliegen durchbete, entsteht wahrscheinlich, wenn ich erst einmal 9 Monate stumm bin. Wenn ich selber von Gott angerührt werde und ich spüre seine Macht, dass da eine Macht dahinter ist. Und wenn er mich anrührt, ich kann froh und dankbar sein, dass ich nur stumm geworden bin, nicht auch noch lahm oder so irgendwas. Wenn ich merke, Gott reicht in mein Leben hinein, dann spüre ich seine Gegenwart. Lassen wir Gott doch nicht zum Weihnachtsmann verkommen, sondern lassen wir ihn wirklich König sein, Herr in meinem Leben. Nur Zacharias und Elisabeth sind in der Lage, überhaupt ein wenig Verständnis zu haben für das, was Gott der Maria, dem 12-jährigen Mädchen, zumutet. Und das ist ja schon bizarr genauso. Bizarr, wie es ist, dann seinen Sohn in eine Krippe zu legen. Meine Söhne haben nicht in der Krippe gelegen, meine Töchter auch nicht. Auf einem Esel in Jerusalem einzureiten und die Römer lachen darüber. Seinen Sohn ans Kreuz schlagen zu lassen, Jesus dann durch eine verschlossene Wand in einen Raum gehen zu lassen und dem Thomas zu sagen, hier, fass mal in die klaffende Wunde, sie blutet gar nicht mehr direkt unter dem Herzen. Das sind doch alles bizarre Situationen. Wenn Gott anfängt zu handeln, ist es doch nicht nur, dass er meine Wünsche erfüllt, sondern dass er seinen Plan hat. Dass er etwas vorhat mit unserem Leben, und es sind manchmal Wege, sagt man sich, hey, auf die Idee wäre ich doch nicht gekommen. Irgendwie anders hätte ich das zusammengeschraubt, aber doch nicht so. Muss es unbedingt sein, dass du alle Leute, die mit dir zu tun haben, Herr, in irgendwelche Erklärungsschwierigkeiten bringst? Wie sollen die Jünger das erklären, dass der Gesegnete am Fluchholz stirbt? Das kann man ja heute noch nicht mal verstehen. Warum muss er denn unbedingt auf dem Esel in Jerusalem einreiten? Hätte es nicht ein weißes Pferd sein müssen, so heilig wie er ist? Das sind doch Dinge, die Gott vorhat, die er tut, die unserem Denken manchmal entgegenbürsten, gegen den Strich. Und es stehen uns erstmal die Haare zu Berge und wir wissen noch gar nichts damit anzufangen. Gott nimmt sich die Freiheit, in dieser Weise sein Handeln vorzubereiten. Darauf muss man sich einlassen, wenn man darum betet. Herr, rühre mich an, sprich in mein Leben, gebrauch mich so, wie du bist, wie ich bin, komm als König in mein Leben hinein. Eieieiei. Ein ganzes Leben lang auf Gottes Handeln zu warten. Johannes wird sicherlich das Kind sein, was am meisten umbetet ist. Wie oft haben Elisabeth und Zacharias für ihren Sohn gebetet? Lange, lange, lange Jahre. Wenn man alles schnell bekommt, was man sich wünscht, betet man einmal dafür und dann ist Schluss. Er ist ja schon da. Und dann hört man damit auf. Wir sind so. Wenn wir das haben, was wir brauchen, hören wir mit Gebet auf. Denn wir haben es ja. Wenn Gebete nur dafür da sind, dass ich Wünsche abbete, hier beginnt Zacharias sein Reden mit einem Lobgesang. Mit einem Lobgesang des Zacharias, des Benediktus. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Alle Beteiligten müssen das aber lernen, müssen lernen zu sagen, mir geschehe nach deinem Willen. Zacharias kriegt das nicht sofort raus. Maria kriegt es sofort raus. Junge Leute sind wahrscheinlich da eher und unbedarfter damit, dass sie sagen, okay, Herr, wenn du so bist, dann bist du halt so. Zacharias fragt erstmal, wie soll das geschehen? Und der Engel sagt, ah, du wirst stumm werden, so fängt's an. Maria sagt, mir geschehe nach dem Willen des Herrn. Verstehen kann ich das nicht, aber wenn Gott das so macht. Alle Beteiligten müssen ein Ja dazu finden und erst als Zacharias auf das Täfelchen schreibt, er wird Johannes heißen, löst sich seine Zunge. Das ist ein geistliches Prinzip. Ein geistliches Prinzip, wenn ich Ja sage zu dem, was Gott mit meinem Leben vorhat, wenn er der Herr wieder wird in meinem Leben, dann kann er auch so handeln, wie er will, wie er möchte. Auch wenn ich manches davon nicht erklären kann. Maria gelingt das sehr zügig. Zacharias muss das lernen, obwohl er eigentlich ein Leben lang im Namen des Herrn unterwegs ist. Das kann uns tatsächlich so geschehen. Niemand ist davor gefeit. Also die Frage, gelingt es mir, Gott zu vertrauen? Gelingt es mir, zu vertrauen? Wahrscheinlich kann Gott so einen schweren Weg nur solchen Leuten wie Zacharias und Elisabeth aufbürden. Leute, die seit Generationen gelernt haben, mit dem Herrn zu gehen. Sie halten ja bis ans hohe Ende, auch als Johannes noch nicht da ist, am Leben mit Gott fest. Das darf man ja auch nicht vergessen. Zacharias bleibt ja am Tempel und macht seinen Job da. Manchmal bürdet Gott Menschen etwas auf, die wirklich so gefestigt sind im Glauben, dass ihnen selbst das nichts ausmacht. Und trotzdem muss man Ja dazu sagen. Darf dich Gott führen? Advent heißt, dein König kommt, Zacharia 8, Vers 8. mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Wegen, mit seinen Mitteln. Da fängt Bekehrung an, auch bei Frommen. Gott seine Mittel zuzugestehen, dass er so handeln darf, wie er sich das denkt. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo Esel predigen. Wer hätte das gedacht? Und dann steht so einer vor dir und fängt an zu predigen. Das geht doch gar nicht. Das Alte ist ja nicht nur im Neuen Testament solche Dinge. Dass Gott sich herausnimmt, seinen Weg zu gehen, und Glaube heißt, dass ich ihm das zugestehe. Herr, mir geschehe nach deinem Willen? Oder sage ich, du darfst nur so tun, wie ich es auch verstehe? Und dann ist das Handeln Gottes so groß wie dein Verstand. Eine Frage, die wir beantworten müssen. Gottes Ziel ist die Freude. Machet die Tore weit. Oh, ich habe mir gedacht bei der Vorbereitung, die Tore müssen ziemlich weit sein, um sowas zu akzeptieren. Es ist schön, wenn man sagt, das ist vor 2000 Jahren so passiert, aber heute erfüllt Gott alle unsere Wünsche. Und das stimmt ja nicht. Machet die Tore weit, einen so weiten Glauben, eine so große Erwartung immer noch aufrecht zu erhalten. Jesus ist noch nicht wieder da. Seit 2000 Jahren warten wir auf ihn. Diese Erwartung aufrecht zu erhalten und zu sagen, dass die Zeit Gottes wird kommen. Er wird es tun. Und ich warte darauf und bereite mich innerlich vor. Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue mich dir neu an. Mir geschehe nach deinem Willen. Das ist Bekehrung. Nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinde. Das auch, ja. Mir geschehe nach deinem Willen. Da bekehrt sich Maria. Da entscheidet sie sich, das soll mein Leben sein. Ich verstehe es zwar nicht, aber wenn Gott es so tut, dann soll er das so tun. Amen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Wir wollen gleich miteinander beten. Ich frage wieder diese Frage, ob jemand da ist, der ganz bewusst mit einem Handzeichen das vor Gott, auch wenn alle die Augen nach unten haben, vor Gott bekannt geben möchte. Herr, mir geschehe nach deinem Willen. Ab heute will ich, dass du der Herr bist in meinem Leben. Und Maria ist mein Vorbild. Und manchmal müssen wir uns als Fromme genauso entscheiden. Und vielleicht gehen wir über diesen Weg, dass wir erst einmal fragen, oh Herr, wie kann denn sowas passieren? Lasst uns miteinander beten, und ich frage mittendrin im Gebet diese Frage dann. Wer betet?